Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag.
Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Heute darf ich willkommen heißen Doktorin Renate Riesinger. Sie ist Ethikkoordinatorin am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried und es freut mich ganz besonders, dass Sie sich Zeit genommen haben. Dankeschön.
Mich freut es auch, dass ich da sein darf. Dankeschön für die Einladung.
Frau Riesinger, was kann ich mir jetzt eigentlich unter Ethikkoordinatorin vorstellen?
Ich koordiniere so die praktische Ethikarbeit bei uns im Krankenhaus. Da fallen zum Beispiel drunter Ethikberatung für Mitarbeitende, da fällt auch drunter Regeln oder Vorgehensweisen erstellen für ethische Anliegen, die häufig auftreten. Zum Beispiel, wie gehe ich um, wenn ein Patient, eine Patientin mit einer Patientenverfügung kommt? Muss man sich da dran halten oder nicht oder unter welchen Umständen? Wir bieten auch Fortbildungen an für Mitarbeitende, so mit dem Ziel, dass wir im Krankenhaus und auch die Mitarbeitenden einfach firm sind in ethischen Angelegenheiten.
Also man kriegt schon mit, Ethik ist ein sehr breit gefächerter Begriff und das möchte ich auch gleich in medias res gehen. Mal angenommen, es passiert ein Autounfall, der Patient oder die Patientin ist nicht mehr ansprechbar. Wie schaut es dann mit der Behandlung aus? Tut man dann einfach alles oder muss man da schon drauf achten? Ist das jetzt ethisch vertretbar? Ist das dem Patienten oder der Patientin recht?
Also im Notfall tut man einmal alles, um das Leben zu retten. Und dann, wenn mehr Zeit ist, würde man in so einer Situation auch schauen, die Behandlung, die dann sicher länger dauern würde, ist das auch im Sinn von Patienten oder Patientin. Es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel mit einer Patientenverfügung im Voraus schon zu bestimmen, in so einer Situation, zum Beispiel, wenn ich dauerhaft das Bewusstsein nicht mehr erlange, möchte ich keine Intensivbehandlung. Und wie gesagt, wenn wer bewusstlos ist und man hat längere Zeit, würde man auch überprüfen, gibt es da Dokumente, Vorsorgedokumente.
Und daran muss man sich auch halten.
Wann die Patientenverfügung gültig ist und auch für die Situation zutrifft, dann muss man sich daran halten. Genau, also mit Zutreffen meine ich, quasi, wenn wer schreibt, er möchte eine längerfristige Beatmung nicht, dann darf ich zum Beispiel eine kurze Beatmung, wie ich es zum Beispiel brauche für eine Narkose, weil ich einen gebrochenen Knochen operieren möchte, schon machen. Also man muss sich das immer ganz genau anschauen, trifft die auch zu auf die Situation.
Wenn man da jetzt zum Beispiel so einen Vorfall hat, es ist ein Notfall, eben der Patient ist jetzt nicht mehr bei Bewusstsein, gibt es da so eine Datenbank, wo man nachschauen kann oder wo holt man sich die Informationen dann eigentlich?
Patientenverfügungen kann man in einer Datenbank registrieren lassen. Es hat die Notariatskammer und die Rechtsanwaltskammer haben entsprechende Datenbanken, die wir als Krankenhaus auch abfragen können und auch abfragen. Aber man muss sie nicht registrieren lassen. Das macht die Sache leider schwieriger. Darum ist so mein Tipp, wenn man eine Patientenverfügung hat, dass möglichst viele Menschen Bescheid darüber wissen, dass man eine hat. Weil, wenn dann so ein Notfall ist, dass ein Angehöriger weiß, die liegt da und da, ich bringe sie mit ins Krankenhaus und uns zeigt, damit wir dementsprechend handeln können.
Und ist so eine Verfügung jetzt da hieb- und stichfest oder wenn jetzt der Patient ansprechbar ist, kann man da dann schon noch sich umentscheiden?
Auf alle Fälle.
Ah, also,
nein, grundsätzlich gilt das, was der Patient und die Patientin aktuell sagen. Also solange wir Dinge mit Menschen besprechen können, tun wir das auch. Und auch wenn in der Patientenverfügung sage, ich möchte die und die Behandlung nicht, wenn der Patient oder die Patientin das in der aktuellen Situation sagt, ich möchte das schon, dann gilt auf alle Fälle das.
Und das
was sie sagen.
Ja, und wie kann man das jetzt die Song vorstellen? Es kommt ja darauf an, wie der Patient bzw. die Patientin ja in welchem Zustand das die ist. Gilt da einfach jetzt nur ein Abfang? Wollen Sie das wirklich nicht? Und sagt er ja und nein? Oder das ist ja auch so, oder? Da muss man ja schon den richtigen Grad dann erwischen, wo man sagt, das ist jetzt das letztgültige Wort.
Auf alle Fälle muss man die Aufklärung, also dass man Patienten, Patientinnen erklärt, worum es geht, was das Ziel einer Behandlung ist, auch immer so machen, dass Patienten das auch gut verstehen können. Also manche brauchen halt eine große Schrift, ein Bild dazu, und wir sind auch verpflichtet, sogar von Gesetzes wegen, das zu tun. Oder manche brauchen einen vertrauten Angehörigen dazu, mhm, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und idealerweise schaut man halt, dass man dann gemeinsam Patient, Behandlungsteam beschließt, was eine gute Behandlung war.
Es gibt ja zum Beispiel Menschen, die aus religiösen Gründen beispielsweise jetzt eine Blutkonserve ablehnen. Was macht man da dann?
Dann gilt auf alle Fälle das, was die Patientin, der Patient sagt. Also wenn wer eine medizinische Behandlung ablehnt, selbst wenn sie sinnvoll ist, dann muss ich mich daran halten. Mhm. Aber wenn ich vielleicht den Grund nicht nachvollziehen kann, aber jeder hat so seine Werte, die vielleicht nicht genau meine Werte, mhm, sind, aber ich muss respektieren, dass die anders sind und halt auch ein Behandlungskonzept finden, das zu der Weltvorstellung, zu den Werten des Patienten, der Patientin passt. Und halt dann auch schauen, gibt es alternative Behandlungsmöglichkeiten.
Darf ich dir jetzt persönlich fragen, hadert man da öfters mit sich selbst auch?
Ich finde es nicht ein Hadern. Ich glaube, wenn man die Haltung hat, dass, mhm, Autonomie ganz was Wichtiges ist und dass wir ganz eine diverse Gesellschaft sind, die, wo das auch so sein darf, dass wir unterschiedliche Werte haben, dann hadert die da nicht.
Mhm. Wir haben jetzt in erster Linie über die Behandlungsmöglichkeiten gesprochen, über lebenserhaltende, lebensverlängernde Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch die Situation, wenn man sagt, ich mag nicht mehr leben. Und da hat sich ja auch gesetzesmäßig einiges geändert in den letzten Jahren.
Sie spielen auf das Sterbeverfügungsgesetz, genau, an. Ja. Genau, das auch in Österreich seit 1. Jänner 2022 den assistierten Suizid erlaubt.
Was kann ich mir da jetzt dann konkret darunter vorstellen?
Dass es unter gesetzlich genau definierten Rahmenbedingungen erlaubt ist, dass man auch jemanden, der sie suizidieren möchte, dabei unterstützt.
Kann ich mir das irgendwie praktisch auch vorstellen? Wie schaut so eine Unterstützung eigentlich dann aus?
Vom Gesetz her ist da ein Präparat vorgesehen worden für einen assistierten Suizid. Und so Unterstützung könnte zum Beispiel sein, in der Apotheke so ein Präparat zu besorgen.
Mhm. Wieso habe ich das Präparat besorgt für meinen Angehörigen beispielsweise? Muss sich der das dann selbst verabreichen?
Im Gesetz steht so, die Haupthandlung muss die Person selber machen. Mhm. Also es ist nicht erlaubt, dass ich das jetzt wem zum Trinken gebe, der das Glas zum Beispiel nicht mehr selber halten kann. Aber ich könnte zum Beispiel, oder ein Arzt könnte zum Beispiel die Infusion vorbereiten, aber das Infusionsradl, also die Infusion starten, müsste der Suizidwillige selbst.
Mhm. Mal angenommen, er ist nicht mehr imstande dazu und der Angehörige macht es.
Dann wäre das Töten auf Verlangen, mhm, und ist strafbar.
Das ist in Österreich verboten. In anderen Ländern ist es ja zulässig, aber in Österreich ist es eben verboten.
Genau.
Da muss man halt dann dementsprechend differenzieren.
Genau, aber ich habe ja am Anfang erklärt, unter genauen Voraussetzungen ist das erlaubt. Und zu diesen Voraussetzungen gehören einerseits medizinische Gründe, die ein Arzt bestätigt, und gehört aber auch rechtliche Aufklärung. Und der Jurist klärt auch Suizidwillige, die so eine Sterbeverfügung macht, eben genau über die Sachen auf.
Mhm. Frau Dr. Riesinger, ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt einfach nur eine eigene Wahrnehmung von mir ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich in den letzten 10, 20 Jahren in Bezug auf die Ethik viel geändert hat, also dass einfach die Bedeutung dementsprechend gestiegen ist. Ist das jetzt nur so Selbstwahrnehmung von mir, oder?
Nein, das haben sie ganz, ganz richtig erkannt.
Wie kann man sich das erklären? Warum ist das so?
Ich glaube, dass zwei Dinge eine große Rolle spielen. Das eine ist, dass Autonomie wichtiger wird. Früher war ja medizinische Behandlung, das war eher paternalistisches Modell. Also der Arzt, die Ärztin hat gewusst, was gut ist für einen Patienten oder auch die Pflege und hat das bestimmt. Und der Patient, die Patientin hat sich daran halten müssen. Das ist jetzt ganz anders. Also wir schauen auch, dass das passiert, was Patienten, Patientinnen wollen. Also das ist ein Thema. Und Autonomie und Selbstbestimmung ist was ganz Wichtiges auch in der Ethik. Und das zweite Thema ist, dass Medizin einfach technisch so Fortschritte gemacht hat, dass immer mehr möglich ist. Und wir uns schon zunehmend die Frage stellen müssen, ob das, was technisch möglich ist, Patienten wirklich auch noch nützt oder zumindest mehr nützt als schadet.
An was denken Sie da jetzt zum Beispiel?
Ich denke da zum Beispiel an Intensivbehandlungen oder eine ganz konkrete Person habe ich da, den Wissenschaftler Stephen Hawking im Kopf. Mhm. Der hat eine Erkrankung gehabt, wo er eigentlich nur mehr seine Augen bewegen können hat, vollständig gelähmt im Rollstuhl war, nicht mehr sprechen können hat, über so einen Augencomputer kommuniziert hat, auch dauerhaft künstlich beatmet werden müssen hat. Das sind Dinge, die sind technisch möglich, aber die mag vielleicht nicht jeder Mensch für sich. Und da ist Ethik einfach auch ganz wichtig, da drauf zu schauen, ob diese Dinge, die wir machen können, auch im Sinne von Patienten und Patientinnen sind. Und wie gesagt, auch wirklich auch nur was Nutzen bringen für den Betreffenden.
Wenn man jetzt ein bisschen nach vorne blickt, Stichwort Gentechnik. Mhm. Da ist ja auch ganz, ganz viel möglich, was man eigentlich nicht haben möchte, oder? Was hört Ihnen da dazu?
Da haben Sie recht, da ist wirklich viel möglich, was man nicht haben möchte, wo wir uns als Gesellschaft auch überlegen müssen und aber auch tun. Wollen wir das? Wollen wir zum Beispiel bei befruchteten Eizellen körperliche Merkmale bestimmen lassen und dann entscheiden, welche Eizelle der Mutter implantiert wird, dass das Kind dann so und so ausschaut? Wollen wir das vielleicht nicht bei körperlichen Merkmalen wie Augenfarben, aber vielleicht bei schweren Krankheiten schon, die ja schlechte Lebensqualität verursachen? Also da macht schon Sinn oder ist auch wichtig, dass man da auch ethisch drauf schaut und dass es auch Gesetzgebung gibt, was wollen wir als Gesellschaft, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, damit nicht der Einzelne diese Entscheidung immer treffen muss.
Also wenn ich mir das so her, Ethik ist und bleibt ein spannendes Thema. Abschließend, haben Sie nur einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Was möchten Sie denn so ein bisschen Ihnen ans Herz legen?
Was ich gerne mitgeben möchte, ist, dass wir im Krankenhaus unsere Behandlungen wirklich auch so machen möchten, dass das geschieht, was Patienten und Patientinnen gern möchten. Und wir haben ganz am Anfang von Situationen oder Erkrankungen gesprochen, wo man das einfach nicht außerfinden können, weil wer bewusstlos ist. Und für so eine Situation ist total gut, wenn wir Informationen hätten, wie Oberbehandlung gewünscht wäre oder nicht. Und so Informationen kann man sehr informell Angehörigen sagen oder man kann auch, wir haben schon angesprochen, zum Beispiel Dinge in der Patientenverfügung einschreiben oder es gibt da die Möglichkeit, Vertrauenspersonen zu Vorsorgebevollmächtigten zu machen, die uns dann sagen können, ja, das war die Behandlung, die der oder diejenige gewollt hätte oder nicht. Und wir dann wirklich auch Dinge, genau die Dinge tun, die im Sinne des Patienten oder der Patientin waren.
Darf ich fragen, haben Sie eine Patientenverfügung?
Ich habe auch keine.
Ich habe auch keine.
Ich bin ein schlechtes Beispiel.
Nein, ich habe auch keine, aber ich habe jetzt einfach festgestellt, es ist einfach keine Altersfrage, sondern das kann einfach jeden irgendwann treffen und insofern kann man dementsprechend vorsorgen.
Genau. Mhm. Aber ich wüsste genau, wer mein Vorsorgebevollmächtigter wäre und ich glaube, das ist jetzt ein guter Anstoß unser Interview da, was die Tücher ins Trockene zu bringen.
Das freut mich. Frau Dr. Riesinger, ich sage vielen herzlichen Dank für die wirklich interessanten Informationen, für das sehr, sehr ehrliche Gespräch und ja, danke für Ihren Einsatz als Ethikkoordinatorin hier im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried.
Danke.